Hi, mein Name ist Fanny Kratzer. Ich bin die Leiterin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden. Und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage: Praline oder Knackwurst?
Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Unser heutiger Gast ist uns aus der Ferne zugeschaltet und es ist kein geringerer als Sabine Tambrea. Hallo Sabine,
grüß Hallo, dich. Hallo, guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, in unseren Podcast zu kommen. Ja, dir geht's soweit gut?
Ja, doch.
Oh, sehr schön. Kommst du gerade von Dreharbeiten? Oder?
Ich habe gerade ein Projekt abgedreht. Ich weiß nicht, wann geht dieser Podcast online?
Wir werden den, denke ich, jetzt im Juni noch scharf stellen.
Im Juni. Na, ich hoffe, dass die Drehmeldung dann schon raus ist. Ich habe mit Dani Levy gedreht. Kochschule Schwarz heißt das Projekt.
Mhm.
Ganz tolles Unterfangen. Hat mir riesigen Spaß gemacht.
Okay,
ja. Das ist das Projekt, das ich gerade abgedreht habe und jetzt bin ich frei und freue mich auf anstehende Lesungen, die,
ja,
die im Laufe des Jahres kommen.
Das ist ja natürlich ganz schön voll, ne? Dein Plan zwischen Drehtagen, Lesungen, das ist ja immer sehr, ja, wechselt offensichtlich viel und ist
ja
auch.
Das ist auch schwer zu koordinieren, weil Dreharbeiten kommen manchmal sehr überraschend. Heißt es, wir haben eine Finanzierung bekommen und dann kann es sein, dass es schon nächste Woche gedreht wird. Und Lesungen werden halt ziemlich im Vorfeld geplant. Und deshalb ist es ganz schwer, da einen Kompromiss zu finden, wie viele Lesungen sage ich zu. Weil immer die Gefahr sein kann, dass ein Drehprojekt dem in die Quere kommt und ich viele Leute enttäuschen muss. Und das mache ich äußerst ungern.
Ja.
Aber wir haben für Apolda das Fest gezurrt und da freue ich mich drauf.
Ja, genau. Das ist nämlich auch der Grund, weshalb wir uns heute hier treffen, weil du wirst im September in Apolda sein und in der Stadthalle lesen. Ne? Am 6. September zusammen mit dem Trio Guadagnini wird es eine schöne Veranstaltung werden. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass die Veranstaltung unterstützt wird von der Stadt Apolda, die wirklich mich da in jeder Hinsicht unterstützt haben und auch vom Kunstfest, von dem renommierten Kunstfest in Weimar. Die haben das auch in ihr Angebotskatalog aufgenommen, hängt auch ein bisschen mit dem Nationaltheater zusammen. Also da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da zwei super starke Kooperationspartner an der Seite habe, die sich alle freuen, dass du in die Region kommst.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Ja, sehr. Ja, und deshalb treffen wir uns heute und schwatzen schon mal so ein bisschen über dich, über das Buch und über die Themen, die du damit auch ansprichst. Also du bist in den 80er Jahren in Rumänien geboren.
Genau, 84.
84, der 84er Jahrgang.
Ja.
War ein guter Jahrgang. Und
die einen sagen so, die anderen so.
Ja, ich finde, die 70er waren auch ganz gut. Die 80er Jahre waren für dich also sehr lebenseinschneidend, ne? Also die haben deine Biografie schon sehr geprägt, kann man sagen. Abgesehen natürlich von deiner Geburt, ist aber dein Vater während eines Konzertaufenthalts dann im Westen geblieben, sage ich mal, war 86. Und deine Familie ist dann ein Jahr später nachgezogen. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Genau, also meine Eltern waren Orchestermusiker in Rumänien, in Târgu Mureș, in meiner Geburtsstadt. Und die Diktatur Ceaușescus hat meinem Vater keine andere Wahl gelassen, als bei einer Konzerttournee in Frankreich abzuspringen, um mir, meiner Schwester und meiner Mutter ein besseres Leben zu ermöglichen, als es unter Ceaușescu denkbar gewesen wäre. Und das ist in Kurzform die Geschichte. Also nicht nur meine Geburt in eine Diktatur hinein, sondern auch die Befreiung aus dieser heraus. Und dass ich als kleines Kind in den Genuss einer Kindheit in einer freiheitlichen Demokratie geworden bin, ohne etwas dazu zu tun, Denn das war ja, mein Bewusstsein ist in diese Freiheit hineingewachsen und ich wusste damals gar nicht zu schätzen, was ich hier erleben darf. Und das wurde mir jetzt bewusst im Laufe der Arbeit an diesem Buch, wo ich alles aufgearbeitet habe, wie zerbrechlich eine Demokratie ist, wie privilegiert wir sind, dass wir sie erleben dürfen und dass man nicht allzu leichtfertig sie aufs Spiel setzen sollte. Und wie leicht es ist, dass sie kippen kann. Das sieht man ja in diesen Tagen sehr erschreckend, wie leicht das passieren kann.
Genau. Wir kommen dann später nochmal ein bisschen detaillierter dazu. Und jetzt mittlerweile bist du natürlich also ein grandioser Schauspieler, renommiert deutschlandweit und hast in vielen Filmen brilliert. Ludwig II., Narziss und Goldmund, in einigen TV-Serien, Babylon Berlin, Kudamm, Kinofilme gab es, der Kafka-Film, dann in einem Land, das es nicht mehr gibt, was ja in Thüringen auch gedreht wurde zum Teil, in Altenburg. Dann jetzt der Film, der letzte Film, Der Heimweg mit Witzek bei Amazon, glaube ich.
Amazon Prime war das, ja, genau.
Genau, also da hast du dir natürlich schon in den letzten Jahren einen unglaublichen Namen erarbeitet. Aber du bist ja auch Buchautor und hast im letzten Jahr dein zweites Buch veröffentlicht. Das erste Buch, Nachtleben, das war ja ein Roman, wo es über die Liebe geht und über das Leben. Also schon sehr philosophische Züge, die du dabei bedienst.
Ja, es geht in 173 Seiten vom Urknall des Universums bis in die heutige Zeit. Also die ganz kleinen Brötchen, die ich mir da vorgenommen habe.
Ja, genau. Ja, und bist jetzt aber im Prinzip mit deinem zweiten Buch, schlägst du ja eine ganz andere Richtung ein, ne? Sondern da beschreibst du ja im Prinzip den Weg deiner Familie, so ein bisschen auch die Lebensgeschichte.
Genau, also das erste Buch war eine absolut fiktionale Liebesgeschichte und jetzt hat es autobiografische Züge, also es ist ein autofiktionaler Roman. Klar könnte ich sagen, dass es also pur biografisch, aber das hat sich nicht richtig angefühlt, einfach weil ich mich, meine Familie schützen wollte und weil ich kleinere dramaturgische Vornehmungen machen musste, einfach um den Bogen spannend zu erzählen. Und es ist nichts erfunden, nichts verändert, tatsächlich aber zeitlich anders angeordnet, als es real passiert ist. Und deshalb ist es ein autofiktionaler Roman.
Okay, wir gucken uns den gleich mal ein bisschen an. Ich bleibe noch mal kurz bei der Kindheit in Rumänien.
Ja.
Du kommst ja aus einer sehr, sehr musikalischen Familie, ne? Deine Eltern sind Musiker, deine Schwester ist Musikerin.
Ja.
Und so war ja der Plan auch für dich, ne?
So, war es geplant. Aber da
genau.
Bin ich ausgebüxt aus dem.
Ja, du beschreibst das auch so ein bisschen im Roman, ne? Wie das für dich war, diese Stunden. Welche Rolle spielt denn die Geige in deinem Leben und in dem deiner Familie?
Da würde ich unterscheiden bei mir zwischen Geige und Musik an sich. Also Musik ist eine Muttersprache und was es bedeutet, kann ich gar nicht richtig in Worte fassen. Ich bin also mit der rumänischen Sprache, mit der deutschen und mit der Sprache der Musik aufgewachsen. Und das wird mir auch immer bleiben. Die Geige hingegen bedeutete für mich sehr viel, Disziplin, also ohne schafft man es einfach nicht. Und im Alter von 4 Jahren beginnt kein Kind freiwillig Geige zu üben, bis hin zu mehreren Stunden am Tag, in einem Alter, wo man wirklich mehr Lust auf anderes hat. Und das war für mich immer sehr viel Druck und sehr viel Pflicht, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Mochte ich nicht. Ist jetzt nicht überraschend, mag wahrscheinlich niemand. Aber ich habe mich dann irgendwann entschieden, beziehungsweise der Weg war anders. Ich war sehr im Wachstum und hatte sehr viele Konzerte und Auftritte mit der Violine und war immer sehr aufgeregt vor diesen Auftritten. Bin oft ohnmächtig geworden und mein Kreislauf ist zusammengesackt. Irgendwie, ich war auch im Wachstum zu der Zeit. Und da haben meine Eltern gedacht, wir suchen diesem Kind irgendwie einen Weg, um ihn mit der Bühne zu versöhnen, denn sie dachten, ich habe einfach nur Lampenfieber. Und haben mich in den Kinderchor des Theater Hagen gesteckt, wo ich dann auch im Kinder- und Jugendtheater sehr aktiv war. Und da habe ich gemerkt, dass das ganz fantastisch ist, auf einer Bühne zu stehen, halt nur ohne Geige. Und so ist in Kurzform jetzt mein Weg von der Musik ins Schauspiel.
Mhm.
Für meine Eltern, was bedeutet Musik und die Kunst und die Violine für meine Eltern? Das war für sie das Ticket in die Freiheit. Also als Künstler eine Auslandstournee zu haben und durch die universelle Sprache der Musik so eine Reise ermöglicht zu bekommen in die Freiheit und dann für meinen Vater da abzuspringen, der Wert von Kunst und Musik und der Violine für ihn kann gar nicht hoch genug beschrieben werden. Also das, wir verdanken der Musik und der Kunst unser Leben in Freiheit einfach. So kann ich es beschreiben.
Ja. Und wie hat deine Herkunft, also kulturell als auch familiär, deine Karriere und auch deine künstlerische Identität geprägt?
Wow, eine tiefe Frage. Wie soll ich kurz darauf antworten? Also,
nimm dir die Zeit. Wir haben sie.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Herkunft ist, die mein Denken prägt, sondern eher die Situation, die man nach der Entwurzelung erlebt hat. Also Zeuge zu werden, wie die Eltern alles verloren haben, wie man versucht, in der Fremde Wurzeln zu schlagen, die Sprache zu lernen, das alles prägt einen großen Wunsch, dazu zu gehören, zurechtzukommen in einer neuen Welt und die Augen offen zu halten. Und das ist für mich als Schauspieler die Basis meiner Arbeit, einfach keine festgefahrenen Vorstellungen von etwas zu haben, sondern sich am laufenden Band inspirieren zu lassen, offen zu bleiben und den Horizont auf keinen Fall zuzumauern, sondern flexibel zu behalten. Und ich denke, das hat mich als Künstler mehr geprägt als meine rumänische Herkunft. Ich meine, natürlich, wenn ich nach Rumänien gehe, erkenne ich vieles wieder. Meiner Verhaltensweisen, in den Verhaltensweisen meiner Familie, meiner Cousinen und Cousins.
Was denn?
Ach Gott. eine hohe Emotionalität.
Ja.
Was mir auch an der Schauspielschule abtrainiert werden musste. Rumänische Männer werden stimmlich sehr hoch, wenn sie emotional werden. Das war mir auch nicht klar, aber dann, als ich gelernt habe, drauf zu achten, war ich doch erstaunt, wie hoch die Männer ins Falsett kommen in Rumänien.
Ja.
Alles andere, ich denke nicht, dass es eine rumänische Mentalität, eine ungarische, eine deutsche gibt, sondern es gibt einfach nur den Moment einer Situation, in der Sozialisation passiert ist. Mhm. Und das ist ja ein wabernder Zustand. Und deshalb würde ich das, was ich eh nicht gerne mache, so in Schubladen etwas zu packen, auch nicht sagen, das ist rumänische Mentalität und das ist deutsche. Außer das mit der hohen Stimme. Das
ich würde mich eigentlich nochmal so die Feiermentalität interessieren. Also ich erspüre hier auf Arbeit, habe ich ja gesagt, auch rumänische Kollegin, da doch Unterschiede. Also
Feiermentalität?
Ja.
Sind
sie
trinkfester oder wie?
Ja, soll ich da? Und legen großen Wert darauf, dass man Feste feiert, was ich toll finde, weil, das bedient jetzt schon so ein bisschen Stereotype, aber ich merke das selber, dass man doch irgendwie als so Deutsche dann sehr pflichtbewusst immer ist und unsere rumänischen Mitarbeiterinnen, die gucken auch, dass die Balance dann da ist und dass man auch zünftig feiert, dass man aber sozusagen auch Anlässe nimmt, um zu feiern, um die Geselligkeit dann auch so wirklich hervorzuheben. Das finde ich, das finde ich
nicht
toll. Ja, ich finde, das ist auch wichtig.
Ja. Ich versuche, tatsächlich, die Feste in Rumänien waren immer sehr rauschhaft.
Also im Buch klingt das ja auch ab und zu mal an, dass es intensive Feste waren. Ne?
Ja, also immer wenn die Familie zusammenkam, ich meine, wir waren wie viele in einer Wohnung von, ich glaube, 35 Quadratmetern, waren wir dann, wenn wir angekommen sind in Rumänien, so an die 50 Leute, schunkelnde Umarmungen, der selbstgebrannte Schnaps, der knallt Palinka? Richtig.
Palinka? Sagt der Palinka?
Ja, Zuike war das bei uns.
Okay.
Jetzt fährt auch noch ihren Feuerwehrwagen vorbei. Grüße aus Berlin.
Ja. Ist Berlin eigentlich ein guter Ort zum Wohnen für dich und deine Familie?
Zum Wohnen, ja, war es mal. Also wie die Mieten hochgehen, das ist ja, also alles, was an Berlin irgendwie attraktiv und sexy war, als ich hier angefangen habe zu studieren, ist, muss ich leider sagen, ist nicht mehr so.
Mhm.
Also es ist wirklich schade, der Ort, wo Künstler hingegangen sind und das wirklich so, der so explosiv war und so innovativ, das können sich die Menschen gar nicht mehr leisten. Aber das wird ja überall so sein.
Naja, sicher. Aber schade für Berlin, ne?
In Verbindung auch mit den Kulturkürzungen.
Ja, das ist, genau. Das ist
ein anderes riesiges Themengebiet.
Ja. Kommen wir erstmal kurz nochmal zu deinem Buch.
Ja.
Und zwar, das Thema Migration ist ja ein zentrales Thema.
Mhm.
Mich würde mal interessieren, wie hättest du dir denn dein Leben vorgestellt, wenn deine Familie in Rumänien geblieben wäre?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich würde vermuten, dass ich tatsächlich die Violine weiter als Weg angesehen hätte, einfach aus Mangel an Alternativen. Aber das ist auch anmaßend, mich da jetzt reinzuversetzen, ob ich andere Chancen bekommen hätte. Mein großes Glück hier in Deutschland war, quasi per Zufall ans Schauspiel herangeführt zu werden. Und das kann ich nicht einschätzen, ob das in Rumänien auch passiert wäre oder ob meine Leidenschaft für das Schauspiel dort auch entdeckt worden wäre.
Auf jeden Fall wäre aber Kunst wahrscheinlich so ein kreativer Weg.
Doch, das ist Teil des Denkens meiner Familie und nicht über Generationen. Also mein Großvater war ein sehr kunstliebender Mensch, aber meine Eltern waren so die erste Generation, die sich wirklich diesem unsicheren Künstlerleben hingegeben haben, obwohl sie als Orchestermusiker ja eine Sicherheit hatten.
Mhm.
Aber als freier Künstler ist es ja, man muss schon ein bisschen wahnsinnig sein, um diesen Weg einzuschlagen. Was aus mir geworden wäre, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, ich wäre auch drüben ein, politisch engagierter Mensch geworden und hätte auch jetzt in der Situation, wie sie gerade in Rumänien war, mit den Wahlen, meine Stimme erhoben für das, was ich denke, dass das Richtige ist.
Ja.
Ich es schockierend finde, wie überall auf der Welt, ob in den USA, ob in Polen, auch in Rumänien jetzt die Wahl zwischen einer vernünftigen Option, so streitbar sie auch ist, und, das muss man so offen sagen, einem Hooligan ist, der einfach Hass und Zwietracht sät und dafür so viel Applaus bekommt, dass ich es gar nicht fassen kann. Zum Glück ist die Wahl jetzt gut ausgegangen in Rumänien, also nach meiner Sicht. Viele Menschen in Rumänien, auch Teile meiner Familie, sind enttäuscht über den Ausgang der Wahl, weil sie sich haben, ja, was ist das richtige Wort? Sie haben sich verführen lassen von den Propagandakanälen. Es ist ein schwieriges Thema, um drüber zu sprechen, vor allem Freestyle-mäßig.
Ja.
Es ist für mich auch sehr schmerzhaft, das irgendwie zu begreifen, dass wir gar nicht davor gefeit sind, verführt zu werden.
Ja.
Das plakativ zu sagen, von der dunklen Seite.
Ja, das erleben wir ja in Deutschland auch. Also im Prinzip in ganz Europa, ne, ist das ein schwieriges Thema. Und wie hat denn, also wir haben deine Migrationserfahrungen, deine Perspektive auf Zugehörigkeit und auf Heimat beeinflusst oder verändert?
Also meine Heimat ist da, wo die Menschen sind, die ich liebe und die mich zurücklieben. Und das, in Rumänien war das so lange so, bis meine Großeltern noch gelebt haben. Dann ist ein großer Teil von dieser Liebe einfach, hat die Dimension gewechselt. Und für mich hat sich diese Frage nie gestellt. Es wurde immer oft, ich wurde mit der Frage konfrontiert, was ist denn deine Heimat? Was ist dein Vaterland?
Mhm. Naja.
Ich habe keine Antwort darauf. Mein Herz schlägt überall, wo ich bin und wo ich denke und wo ich mit Menschen Kontakt haben darf. Und das war jetzt, seit ich denken kann, in Deutschland, aber genauso in den Sommerurlauben in Rumänien oder, ja, deshalb, also dieser Begriff ist auch wieder so eine Schublade, die ich, die bei mir knirscht, wenn ich sie versuche zu öffnen.
Ich glaube, es geht ganz vielen so, ne, dass man diesen Heimatbegriff schwer fassen kann. Für viele, die vielleicht in einem anderen Land geboren sind oder auch in einem anderen Ort, und dann also viele unterscheiden zwischen Zuhause und Heimat, und also gibt's viele Ansätze. Welche Parallelen siehst du denn eigentlich zwischen deiner Familiengeschichte mit der Migration und den aktuellen Migrationsbewegungen in Europa? Und das hat sich schon vieles verändert.
Ja, natürlich.
Also die Frage ist jetzt, also gibt es überhaupt noch Parallelen, oder ist es eher wirklich ein ganz heißer Topf, wenn man also zum Beispiel auch diese aktuellen politischen Diskussionen beobachtet? Wir hatten es ja gerade schon mal angerissen über Migration und Integration in Deutschland. Wie bewertest du das im Moment?
Mein Problem mit der heutigen Situation ist, dass nicht die Probleme angegangen werden, sondern Stimmungen versucht werden zu befriedigen. Und ich freue mich, was heißt ich freue mich, weil das ist das falsche Wort, weil die Situation ist viel zu ernsthaft dafür. Aber dass Dobrindt jetzt eine Klatsche bekommen hat für seine Idee, es zeigt einfach, dass das keine Hand und kein Fuß hat, sondern einfach nur irgendwie versucht wird, auf populistische Art und Weise zu befriedigen. Und das macht mich einfach wahnsinnig, dass es nicht um eine gemeinsame Zukunft, um Lösungsansätze geht, sondern einfach nur so darum, zufriedenzustellen und im Zeitraum der Aktivität in der Politik zu denken, in dieser Zeit möglichst viele Likes und Zustimmung zu bekommen. Und diese Probleme, die wir haben, kann man nicht in der Zeit einer Legislaturperiode lösen. Da braucht man Vision, da braucht man Mut und da braucht man irgendwie auch die Fähigkeit, die Menschen davon zu überzeugen, dass es länger braucht als eben diese Zeit, die die Politiker haben. Und das ist für mich ein Widerspruch, dass unser Zusammenleben und unsere Gesellschaft in eine bessere Richtung gelenkt werden können, wenn man nur danach lechzt, beliebt zu sein und irgendwie zufriedenzustellen. Und das geht für mich in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, ob in der Kunst, bei Filmen, die produziert werden. Man braucht Mut, Weitsicht und auch eine Risikobereitschaft und gewissermaßen auch eine Selbstlosigkeit, dass man von unliebsamen Entscheidungen, die man treffen muss, profitiert, wenn sie für nachfolgende Generationen Positives auswirken könnten.
Ja.
Ich wird wahrscheinlich ein bisschen zerfranst, mein Gedanke jetzt.
Nee, ich verstehe schon. Also im Prinzip ist es so, also wirklich, dass man ja, also ich verstehe das so, man zielt auf das Kurzfristige ab, diese Likes und die Popularität, aber geht das Problem im Kern nicht an, ne? Sondern sucht sich dann eine schnelle Lösung, indem man mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, du bist schuld, und dann hat man das kurzfristig erstmal vielleicht eine Erleichterung geschaffen.
Ja, aber auch eine sehr, also man kann auch Watte essen und man ist gesättigt, aber nahrhaft ist es nicht.
Ja. Inwiefern siehst du dann deine Arbeit als Schauspieler oder auch als Autor als gesellschaftliches Engagement?
Ich würde gar nicht das so beschreiben, dass ich das als wertvollen Beitrag sehe, sondern ich versuche einfach nur Gedanken anzustoßen und die Gegenseite.
Das finde ich jetzt sehr bescheiden.
Nein, aber es ist einfach so, was soll ich denn mich wichtig machen und meine Arbeit als Schauspieler? Ich bin Schauspieler, ich spiele Rollen. Größtenteils sind es Werke zur Unterhaltung. Was ist der wirkliche Beitrag, den ich leisten kann als ein Schauspieler? Wichtig ist einfach nur, dass Kultur generell hochgehalten wird als Raum für offene Gedanken. Und was mir Sorge macht, ist, dass Kultur als etwas Verzichtbares angesehen wird in letzter Zeit. was man in Rumänien sehen konnte, bevor die große Katastrophe passiert ist mit Ceausescu, war, dass die Kultur beschnitten wurde. Dass sie nicht gewertschätzt wurde und nicht unterstützt wurde. Und sobald es der Kultur an den Kragen geht, und das ist momentan ganz deutlich in Deutschland so, ist das für mich ein absolut deutliches Warnsignal, dass das in die falsche Richtung geht. Weil, Gott, jetzt wird's richtig düster hier um 11.11 Uhr. Ich schaue gerade auf den Handy, es ist 11.11 Uhr am 3. Juni. Jetzt habe ich diesen Gag mit dem 11.11 Uhr machen wollen und habe den Gedanken verloren.
Mist. Wurde jetzt düster, weil die Kultur beschnitten wird. Wenn du jetzt auf der Suche des Gedanken bist, würde ich trotzdem gerne nochmal ein Veto einlegen und sagen, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, dass du das so ganz bescheiden von dir gibst und sagst, ich bin ja nur Schauspieler und spiele meine Rollen. Sicherlich suchst du ja auch oder so wählst du sorgfältig aus, welche Rolle du spielst. Also von daher denke ich, es ist schon auch ein Stück weit deine Entscheidung, welche Rolle du annimmst und wie du sie dann auch transportierst. Und du hast ja auch Rollen, die auch oder Film gedreht, die gesellschaftliche Themen ansprechen. Das ist noch
natürlich so. Klar, ob nackt unter Wölfen oder natürlich auch. Ich engagiere mich ja auch viel bei Lesungen, die mir wert erscheinen, unterstützt zu werden. Ich mache viel für die Stiftung Denkmal der ermordeten Juden in Deutschland. Ja, natürlich, aber ich möchte gerne realistisch das betrachten. Mein Engagement geht natürlich in die Richtung und ich hoffe, dass es viel auslöst. Aber was kann man wirklich dadurch machen, wenn in Kommentarspalten bei Facebook und überall es heißt, diese linke Künstlerszene, die irgendwie bezahlt wird oder irgendwie, das ist
in Thüringen heißt das linksgrün versifft, ist ja so.
Ja, ja.
So dieses Wort, was viral geht.
Eine widerliche Wortkomposition. Aber gut.
Ja.
Ich kann nur so viel sagen. Es gibt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass freie Künstler ein unglaublich unsicheres Leben führen. Mhm. Es gibt keine soziale Absicherung. Arbeitslosengeld gibt es nicht. Und wenn man so viele Sozialversicherungstage zusammenkriegt, um Arbeitslosengeld zu bekommen, dann braucht man das nicht. Man weiß nie, was als nächstes kommt, welches Projekt, ob ein Projekt kommt. Also die pure Unsicherheit. Dass man bei Künstlern sagt, dass diese links-grünen Versifften jetzt aus ihrer Luxussituation heraus sich herausnehmen, politisch engagiert zu sein oder Sachen zu kommentieren, ist eine unfassbare Dreistigkeit. Denn zu dieser Unsicherheit geht man noch das Risiko ein, sich aus dem Fenster zu lehnen und Position zu beziehen zu Dingen. Und meistens selbstlos, denn das, was man fordert, davon profitiert man in den seltensten Fällen. Deshalb, also politisches Engagement als freier Künstler ist ein Risiko und das versuche ich, soweit ich das vertreten kann, durchaus wahrzunehmen. Ja, aber in der Außenwirkung ist es doch ein Tropfen auf den heißen Stein und ich kann nicht sagen, dass sich irgendwas an unserer Position hier zum Besseren verändert habe. Der Versuch, ja, klar, aber wir müssen ganz viele, ganz viel mutiger werden, um die Lage in den Griff zu bekommen.
Jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim nächsten Thema, wo es mich interessiert, so wie du deine Verantwortung als Künstler wahrnimmst, also sozusagen deinen Beitrag, deinen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und eine Debattenkultur vielleicht auch zu fördern und positive Veränderungen zu bewirken und zu fördern. Also wie siehst du da deine Verantwortung und deinen Beitrag? Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausschmücken.
Geht in großen Teilen in die Richtung, die ich gerade ein bisschen ungeschliffen versucht habe zu formulieren. Also der Anspruch und der Versuch ist natürlich da, aber vom meiner eigenen Motivation her ist es nicht mein allergrößter Wunsch, mich die ganze Zeit zu positionieren und aber die Situation erlaubt es momentan einfach nicht anders. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir Demokratie hingenommen haben, war, glaube ich, ein bisschen zu leichtfertig. Oder man hat zu schnell vergessen, was vor gar nicht allzu vielen Jahren hier bei uns los war und unter welchen Umständen unsere Vorfahren hier gelebt haben. Dieses Bewusstsein zu schärfen, ist, glaube ich, das, was man nicht aufgeben darf zu versuchen. Denn einfach dieses Selbstverständlichnehmen von Privilegien, die man selber so schlecht redet, das schmerzt mich sehr. Mhm. Als jemand, der die Gegenseite kennengelernt hat, familiär. Und da kann ich einfach nur versuchen, neben meiner Arbeit als Schauspieler, das deutlich zu machen. Will mir da aber auch keine Illusion machen, meine Hauptarbeit ist Schauspieler und es darf auch keine Überhand nehmen, das andere, weil ich möchte als Figur dennoch gültig bleiben, ohne dass das Privatleben da die ganze Zeit reinfärbt.
Mhm.
Und deshalb muss ich das Maß halten und darf nicht Überhand gewinnen.
Ja.
Solange man es sich noch erlauben kann.
Mhm. Mhm, verstehe. Also mit deinem Buch Vaterländer hast du da natürlich schon einen Akzent gesetzt und auch eine Botschaft.
Mhm. Deshalb habe ich es auch autofiktional genannt, einfach weil ich wollte, dass die Schauspielerperson Sabine Tambrea nicht unbedingt zu 100% gefärbt wird von diesem Buch.
Ja.
Also es geht auch nicht um mich in diesem Buch, sondern um ein Erlebnis von mehreren Generationen einfach, was es bedeutet, was führt zu einer Flucht, was führt dazu, dass man keinen anderen Weg sieht, als fliehen zu müssen. Und wie kommt man an oder wie versucht man klarzukommen? Und das ist, finde ich, relativ weit losgelöst von mir als Schauspielerperson.
Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch auf den Weg geben über dein Buch? Hast es jetzt ja schon so ein bisschen angerissen. Gibt es noch mehr? Außer, dass sie es natürlich kaufen und lesen sollen. Aber ist vielleicht noch was anderes?
Das ist schwer, das zu verkaufen, weil ich gerne hätte, dass der Inhalt Argument genug ist, um sich damit auseinanderzusetzen, aber das weiß man erst hinterher, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat.
Ja.
Also ich möchte es gar nicht schmackhaft machen. Es ist unsere Geschichte, unserer Flucht, und jetzt auch im Kontext dieses Gesprächs, das sehr, sorgenvoll geraten ist bislang, versuchen wir gleich noch ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Es ist eine sehr liebevolle Geschichte, auch mit viel Humor, natürlich auch mit Schmerz und Leid und so weiter, aber ich wollte alle Figuren mit einem extrem liebevollen Blick den Lesenden heranführen. Und ich glaube, dass das auch die Qualität des Buchs ist, dass es aus einer sehr liebevollen kindlichen Sicht gezeichnet ist und dass mir, glaube ich, das Wichtigste ist an diesem Buch. Dass es nicht wertet, sondern einfach nur beschreibt, was wozu führen kann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann es Ihnen nur empfehlen, lesen Sie mal rein und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil.
Wenn Sie schon mal reinlesen, können Sie es auch ganz lesen. Also das ist meine Empfehlung.
Genau, genau. Welchen Einfluss hat denn das Schreiben auf die Schauspielerei beziehungsweise umgekehrt? Also sicherlich gibt es doch Phasen, wenn du das Buch schreibst, bist du ja dann auch beim Filmen und dann gibt es ja dann auch vermutlich Verbindungen oder dann kommt immer was in den Kopf. Wie sind diese Interdependenzen? Wie beeinflusst sich das?
Ich habe tatsächlich die Herrlichkeit des Lebens gedreht, als ich gerade die Memoiren meines Großvaters übersetzt habe, die den zweiten Teil ausmachen.
Mhm.
Und das ist war für mich eine große Wechselwirkung, dass das Spielen und das Denken und Schreiben hatten große Gemeinsamkeiten, die ich vorher nicht vermutet hätte. Weil es gar nicht so Unterschiede für mich gibt in verschiedenen Disziplinen. Also es geht darum, so lange an etwas zu arbeiten und daran zu feilen, bis es dem entspricht, was man aussagen möchte. Egal ob als Schauspieler mit meinem Handwerk oder als Autor mit Worten. Und da ist es für mich der gleiche schonungslose Weg der Auseinandersetzung mit mir selbst. Beim Schreiben nochmal stärker und schwieriger, weil ich da mein einziger, ich will nicht sagen Gegner, aber ja, Mensch bin, mit dem ich mich auseinandersetzen muss.
Du bist dein eigener Partner.
Partner klingt positiver, ja. Ist das schön überhaupt. Und beim Film hast du halt ganz viele Menschen, mit denen man versucht, gemeinsam eine Vision zu entwickeln und diese umzusetzen. Gerade bei der Herrlichkeit des Lebens hat mir das geholfen, mich ungefähr in die Situation eines Franz Kafka hineinversetzen zu können. Ich will mich als Autor nicht ansatzweise mit Franz Kafka vergleichen, ne? Aber
ja, jetzt wollen wir einmal dabei sein.
Dieser Kampf um Wahrhaftigkeit und um das, was man aussagen möchte, ich glaube, das ist zumindest der kleinste gemeinsame Nenner, den ich da ziehen kann, ohne größenwahnsinnig zu wirken. Und da ist für mich auch mit anderen Disziplinen, wie ich komponiere auch gerne, ich fotografiere. Also ich würde eigentlich gar keinen Unterschied machen zwischen diesen ganzen Disziplinen, weil es einfach nur darum geht, am Ende etwas auszusagen, was man sich vorgestellt hat im Vorfeld und vorher noch nicht wusste, wie man dahin kommt, es auch ausdrücken zu können.
Ich komme jetzt mal, also du hattest bei Nachtleben gesagt, also ich komme jetzt mal dazu, wie du vielleicht das Buch geschrieben hast. Bei Nachtleben hat mich so fasziniert die Aussage, also ich war da im Pfefferberg-Theater zu deiner zur Veröffentlichung und da hast du gesagt, du hast eine Melodie im Kopf, die spielst du und daraus formulierst du die Sätze. Dass du über die Musik zu den Worten findest. Das fand ich erstmal unglaublich beeindruckend. Und war das jetzt beim zweiten Roman auch so?
Nee. Aber die unterscheiden sich auch stark. Also
ja, genau.
Der erste Roman ist in seiner Sprachlichkeit wilder, frecher und auch entzieht sich den sprachlichen Regeln.
Ja, ja.
Und da war es einfacher so ein Gefühl, wo ich auch nicht wusste, in welche Richtung soll der Satz gehen von seiner Gefühlsaussage her. Dann habe ich mich halt ans Klavier gesetzt und das kurz versucht anders zu übersetzen, also der ganzen Sache von der anderen Seite nahe zu kommen. Da hat es funktioniert. Bei Vaterländer, ich bin ja jetzt auch 3 Jahre älter als beim ersten Buch und da ging es mir schon darum, den Inhalt nahe zu bringen und nicht so einen überbordenden Sturm und Drang, den ich damals noch hatte bei Nachtleben, jetzt unbedingt wieder behaupten zu müssen.
Wie stelle ich mir das dann vor? Wie hat Sabine Tamrea dieses zweite Buch verfasst?
Das war schon sehr diszipliniert, wie ich das Ganze angegangen bin. Ich hatte auch keine Wahl. Es gab schon einen Buchvertrag, ehe das Buch fertig war. Und deshalb, es gab Abgabetermine, die einzuhalten waren. Aber die Masse an Fundusmaterial war riesig bei Vaterländer. Also ich hatte Briefe meiner Eltern, die sie sich in der Jugend beziehungsweise nach der Flucht meines Vaters geschrieben haben, die sie mir komplett zur Verfügung gestellt haben. Das waren 700 Briefseiten, die ich alle durchforstet habe. Es gab enorm viele Fotos aus meiner Kindheit. Mein Vater, dadurch, dass er vorgeflohen ist, ganz viele Momente aus der Kindheit von mir und meiner Schwester verpasst hat, hat er sich vorgenommen, nachdem wir wieder vereint waren, alles festzuhalten. Auf Videokassetten, Fotos und so weiter. Und das ganze Material hatte ich auch zur Verfügung. Habe es eingescannt und archiviert und hatte es alles zur Verfügung. Und überhaupt das ganze Material zu sichten und zu entscheiden, was ist dem Buch zuträglich oder der Aussage, die ich damit treffen will, das war schon eine enorme Arbeit über die Jahre. Und dann, was ist der erste Satz? Was ist der letzte Satz? Über Monate hinweg habe ich da herumgewerkelt und Also kein Wort blieb auf dem anderen. Wie war die Arbeit an diesem Buch? Sehr lang, manchmal sehr frustrierend, aber im Großen und Ganzen sehr beglückend, weil ich dadurch auch einen Dialog in meiner Familie ermöglicht habe, der vorher noch nicht da war. Mhm. Also wir die Kinder waren früher und meine Eltern, die ihre eigenen Sorgen hatten und vielleicht auch nicht die Kapazität, um zu gucken, was wir Kinder damals brauchten, konnten uns jetzt als erwachsene Menschen auf Augenhöhe gemeinsam hinsetzen und das Ganze neu bewerten und neu justieren, was es für wen bedeutet hat, was wir da gemeinsam erlebt haben. Und deshalb, ich hätte nicht gedacht, wie anstrengend diese Arbeit im Vorfeld werden würde, aber ich bin glücklich, dass ich es nicht wusste und dass ich es gemacht habe und dass es jetzt einfach da ist. Das freut mich.
Auf jeden Fall auch eine Bereicherung für die Familie dann, ne? Wenn du sagst, ja, wir konnten da nochmal ganz anders drauf gucken und uns damit auseinandersetzen.
Ja, absolut, ja.
Ja. Ich habe noch drei Fragen.
Mhm.
Und zwar, wenn du ein musikalisches Werk schreiben würdest, welches Thema würde das haben?
Also der,
so jetzt vor, aus dem Bauch
vor,
raus.
Vor 10 Jahren hätte ich was anderes geantwortet als jetzt. Ein bestehendes, welches ich gern geschrieben hätte, oder?
Naja, was du so jetzt vielleicht im Kopf rumschwebt, wo du sagst, oh, das würde mich interessieren und das Thema könnte ich mir musikalisch vorstellen. Einfach aus dem Bauch heraus.
Da überschätzen sie meinen Bauch. Egal. Ein musikalisches Thema. Ich würde sagen, etwas Hoffnungsvolles.
Ja,
weil ich satt habe, Sorgen zu haben über die Entwicklung der Welt und überhaupt, es gibt wenig, was einem Hoffnung macht da draußen. Umso mehr muss man dagegen arbeiten und ein hoffnungsvolles Thema schreiben. Vielleicht mit Konstellationen an Instrumenten, die man nicht erwarten würde. Klassik, elektronisch, irgendwas Neues.
So, da sind wir jetzt schon sehr gespannt, wenn das mal irgendwie sich verwirklicht. Dann die nächste Frage wäre, welche drei Lieder beschreiben dich am besten?
Wow. Ich kann ja hier meine Playlist, wobei das wäre auch peinlich, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Tasse Kaffee oder so. Habe ich nicht in der Liste, aber das wurde sehr oft an meinem letzten Filmset gesungen. Mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und nicht im
Wer
Guten
singt denn das?
Wahnsinnig.
Eine
naja,
Tasse
das,
Kaffee.
Naja, hier Frau, das ist Frau, doch, Frau Fischer.
Frau Fischer, ach so,
ja,
okay.
Die.
Ah, da bin ich gar nicht so firm. Okay, wusste ich gar nicht. Na gut,
aber
ich mir nachher gleich mal an.
Zumindest beantworten kann ich, was in meiner Playlist als letztes war. Woodkid. Was für ein Künstler. Kann ich nur empfehlen. Der hat jetzt für ein Videospiel hat er ein Lied geschrieben, beziehungsweise ich glaube den ganzen Soundtrack. Ich suche jetzt gerade nur, wie das Lied heißt. Na?
Ja.
To the Wilder heißt es. Für das Videospiel.
To the Wilder.
Death Stranding 2. Einfach mal reinhören. Das ist so diese Mischung, die fantastisch ist. Klassische, symphonische Klänge in Verbindung mit einer modernen Denkart, was Popmusik können sollte. Und ich glaube, ganz ohne Schlagzeug, wenn ich mich nicht irre. Aber gut, ich stehle mich ein bisschen um die Frage, welche Musik mich definiert.
Genau, also eins haben wir, also anderthalb, wenn wir jetzt die Tasse Kaffee noch mit, aber vielleicht noch eins wenigstens so.
Ich bin da richtig eine Mainstream-Nudel, ne?
Also nicht schlimm.
Naja.
Findest du, also.
Wirklich, jetzt Fix You von Coldplay zu sagen, das ist so auch enttäuschend wahrscheinlich. Aber ist mir wurscht. Okay, Coldplay, Fix You, natürlich, aber ich war auch in dem Alter, ne? Wieder Sturm und Drang.
Ja, ja.
Tränen vergossen bei dem Lied. Alleine auf der Autobahn bei 120 Sachen. Schneller ging das Auto meiner Eltern damals nicht. Und ein drittes Lied. Ja, schon in meiner Kindheit lief sehr oft das Album von Queen, It's a Kind of Magic.
Mhm.
Und da waren auch Lieder drauf wie Who Wants to Live Forever und so. Also das,
ja,
wenn ich ein Album das ein einzelnes nennen dürfte.
Zählt.
Okay.
Ja, super. Na siehst du, jetzt haben wir doch aber wirklich einen guten Einblick von dir bekommen.
Aber Klassik spielt auch eine wichtige Rolle, ne? Also
ja,
eher Klassik. Wenn ich da empfehlen darf, Prokofiev 5. Sinfonie, Schostakowitsch 5. Sinfonie, Mahler 1-10. Ja, reicht jetzt auch.
Ja, ich würde dann wahrscheinlich beim nächsten Mal die Frage umformulieren, welche Musik beschreibt dich am besten? Dann hätte man bei Lieder, wäre vielleicht so, ist ein bisschen eingeschränkt. Aber danke, wir haben doch jetzt einen umfassenden Einblick bekommen. Gibt es noch so was Abschließendes, eine abschließende Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Nein. Das ist,
also du könntest jetzt sagen, Leute, kommt nach Apolda beispielsweise.
Ja, natürlich, aber das ist ja, das also, nee, ich die Botschaft.
Vielleicht auch zum Buch noch irgendwie einen schönen Abschluss.
Nee, ich würde gerne eine allgemeingültige Sache sagen, fernab von was hat der Schauspieler Sabine Tambrea zu sagen, einfach versuchen, nach dem Glück zu trachten und nicht nach dem, was vielleicht nicht passt oder irgendwas zwickt oder so. Aber
und das ist was Schönes.
Nee.
Was Schönes.
Ich möchte nicht sagen, kauft mein Buch, lest mein Buch, schaut meine Filme, will ich nicht. Vielleicht durchkreuzen diese Sachen alle das Leben und dann ist man froh, einen Film oder ein Buch gelesen zu haben, aber da jetzt so Werbung.
Aber trachtet nach dem Glück ist doch eine schöne Botschaft, oder?
Ja, warum ist das überraschend? Also das sollte selbst.
Nee, ist nicht überraschend. Nein, also weil du vorhin gesagt hast, wir sind so dystopisch unterwegs in unserem
Gespräch.
Deshalb schließen wir jetzt so positiv ab, das wäre doch schön. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, ne?
Ach so, da fehlt noch eine Frage, nicht wahr?
Ja, genau. Die wichtigste.
Nee, ich habe noch Zeit, also.
Ja, oder? Pack jetzt mal hier Aue. Busch vom Fleischer. Busch vom Fleischer. Also hier würde man sagen Fleischer. Aber. So, guck mal, Sabine. Wir haben hier eine Knackwurst.
Okay.
Gesponsert von unserem Fleischer vor Ort, der Tüfleiber Apolda. Und dann habe ich hier einen Fieber Großboten, gesponsert von Fieber Sweets. Und du darfst dich entscheiden, bist du eher der Praline oder der Knackwurst-Typ?
Tagesform abhängig. Ich versuche weniger Fleisch zu essen einfach. Und deshalb sage ich jetzt einfach, ich würde die Praline wählen.
Oh, wunderbar. Und kommt ja auch von Herzen, ne, wie du siehst.
Absolut.
Von daher, wunderbar. Alles klar. Dann wird es dann die Praline in Apolda geben, wenn wir uns dann sehen und die Veranstaltung in Apolda stattfindet. Schön. Bis dahin bedanke ich mich bei dir. Es war total schön.
Und ich freue mich. Achso, das kann man noch mitgeben. In Apolda sind wir ja mit dem Trio meiner Schwester da.
Genau, genau.
Und das wird vielleicht kein kurzer Abend.
Nee.
Aber alle Menschen, die diesem Abend beigewohnt haben bisher, waren tief bewegt. Und wir auch. Und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Abend. Also wir werden einen großen musikalischen Bogen neben einem großen Bogen aus dem Buch erzählen. Ich werde danach natürlich sehr gerne signieren und in den persönlichen Austausch kommen. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Abend. Das
kann
ich nicht sagen.
Ja, ich gebe jetzt vielleicht nochmal durch und ich werde das in den Shownotes auch nochmal verankern, wo die Tickets gekauft werden können, nämlich im Ticketshop Thüringen. Da gibt es die Tickets zu erwerben für 27,90 €. Wir sind auch schon ganz gut in den Verkaufszahlen, gehen jetzt dann natürlich nochmal in die Bewerbung und freuen uns auf ein ausverkauftes Haus in Apolda. Vielen Dank, Sabine. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Praline oder Knackwurst. mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.